2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Muss mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, das ist relativ außergewöhnlich, der 13. Juli und wir haben eine Stunde später als 19.10 Uhr und die 75. Ausgabe des Millanton, ein kleines Jubiläum, juhu. Und die hätten wir gerne gehabt in den Fanräumen und in Angesichts uns aller, aber das klappt leider nicht, wir sind weiterhin digital unterwegs. Mein Name ist Mike und ich blicke in die digitalen Gesichter von 4 Personen, die das hier heute Abend hoffentlich unfallfrei und technisch einwandfrei über die Bühne kriegen. Und ich fange diesmal auf meiner Bildschirmaufteilung links unten an. Da ist Debbie.
Ich bin immer da, wo, keine Ahnung, wie du das immer machst, aber okay. Ja.
Nee, letztes Mal warst du links oben, aber ich dachte, Ladies first.
Ja, es kommt immer aus selber raus, aber finde ich gut. Ich freue mich. Ich freue mich auch immer als Erste, was sagen zu können. Und ich freue mich, dass ich hier bin mit euch zusammen. Und dass wir heute noch mal ein bisschen schnacken. Und ja, genau. Ansonsten, was soll ich erzählen? War bisher ein ruhiger Tag und ich habe noch genügend Power, um noch ein bisschen hier was beitragen zu können.
Das ist sehr schön. Dann gehe ich im Uhrzeigersinn nach links oben. Da sitzt Sven.
Ach, auf der linken Seite. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass die Saison rum ist und dass wir heute so eine schöne letzte Sendung begehen können. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 75. Jubiläum und ja, ich hoffe, wir haben nur positive Sachen für die Zukunft zu besprechen.
Da stoßen wir dann gleich drauf an, genau. Im Uhrzeigersinn weiter, rechts oben sitzt Sebastian.
Moin, ich freue mich auch wieder hier zu sein, es ist ein entspannter Tag gewesen, die Sonne scheint und ich bin so froh, dass diese Saison vorbei ist und auf die nächsten 75, ne?
Eifriges Nicken im Skype-Chat, ja. Und den haben wir lange nicht da gehabt. Wir freuen uns umso mehr. Justus.
Ja, hallo. Oh, da versagt mir gleich die Stimme.
Kann ja, er nicht mehr. Hallo.
Nee, kann ich nicht mehr. Ja, schön, dass ich wieder dabei bin. Das wusste ich gar nicht, das ist die 75. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe gerade kurz überlegt, was das bei Hochzeiten ist. Also 50 ist goldene, gibt es bei 75 irgendwas? Diamanten, ne?
Also war so mein. Es gibt noch Diamanten, aber ich glaube, das kommt früher, weil von 50 zu 75 ist es für die allermeisten Ehen dann nur noch schwer zu bewerkstelligen.
Ist Diamanten nicht 60 oder so?
Ja, ich glaube.
Die 75 ist bestimmt
schon braun-weiß. Das kann ich ja parallel mal googeln, genau. Die braun-weiße Hochzeit, ja. Ja, schön. Dann fangen wir vielleicht inhaltlich an. Ich glaube, Justus hat jetzt auch gerade zumindest das Bild eingefroren. Na gut,
ah, da ist er.
Vielleicht hat er nur was zu trinken geholt.
Jetzt bin ich wieder da. Ja, genau. Nee, es war einfach weg. Aber jetzt bin ich wieder da.
Okay, alles klar. Gut, dann, wir haben heute vor, dass wir ganz kurz natürlich über das sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist, namentlich natürlich die Personalrochade auf dem Trainerstuhl. Wir werden kurz einmal schauen, was wir vor der Saison so von der Saison erwartet haben. Das ist wie fast immer im Detail dann natürlich nicht eingetreten. Und wir sprechen dann natürlich im Detail darüber, was heute dann offiziell vorgestellt bzw. gestern verkündet wurde, nämlich dann den neuen Cheftrainer Timo Schulz. Fangen wir vielleicht mal damit an, was beim letzten Mal noch nicht so ganz klar war, aber schon von uns ja auch gemutmaßt wurde, nämlich der Abschied von Jos Luhukay. Ich bitte mal um dezente Handzeichen, wer sich da als erstes irgendwie mal zu äußern möchte. Sebastian.
Da keine andere Hand hochging, dachte ich, fange ich mal an oder so. Ich habe ja letztes Mal in der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen dafür plädiert, es dann doch in der Sommerpause mal zu verändern, weil Luhukay offenbar ein gewisses Standing-Problem gegenüber der Mannschaft hatte oder so. Was auch immer jetzt die wirklichen Gründe waren, die dahinter steckten, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit der Entscheidung, erstmal da den Cut zu machen. Und ich bin zugegeben sehr zufrieden mit der Entscheidung, jetzt Schulle an Bord zu holen. Und bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich habe irgendwie vorhin noch seine Pressekonferenz heute gesehen, die man sich ja online angucken kann, halbe Stunde lang ungefähr. Die intelligentesten Fragen kamen von Mike.
Und die meisten.
War das so?
Oder? Ich würde sagen, ja, aber
hatte ja so die Boulevardpresse im Verdacht, aber es ist dann am Ende auch egal. Nee, aber wir hatten ihn ja auch schon mal in der Sendung. Guter Typ. Ich glaube, der kann richtig was. Und es geht bestimmt in eine richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie nächste Saison wird, was das auf dem Platz angeht.
Jetzt sprichst du die ganze Zeit schon über Timo Schulz, den wir doch erst nachher als Thema haben.
Oh, ja, ich habe mich hinreißen lassen. Okay, ja, Luhukay ist vorbei. Ich glaube, er hat viel mitgebracht, was uns nach vorne gebracht hat oder hätte bringen können. Ich glaube aber, er hat ein massives Kommunikationsproblem gehabt dann irgendwann. Danke für die Arbeit hier und
danke für 2 Derby-Siege vor allem. Ja.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, wir müssen das, glaube ich, auch nicht so furchtbar in die Breite treten. Wir haben beim letzten Mal schon viel darüber gesagt, was er Gutes gemacht hat und was vielleicht auch nicht ganz so lief. Und da ist jetzt auch im Nachgang viel gesprochen worden. Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht dann alles wiederholen. Es sei denn, es möchte noch jemand was ergänzen. Ich schaue noch mal. Aber die Reaktionen sind übersichtlich. Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf, was wir vor der Saison so erwartet haben. Wir haben ja immer eine Saisonprognose und zumindest Justus, Debbie, Sebastian und meine Wenigkeit waren dabei. Tim war noch da, den müssen wir heute entschuldigen, der ist nämlich im wohlverdienten Urlaub. Johnny musste kurzfristig passen und Wilko ist mal wieder vermisst. Also wenn ihr irgendwie da im nördlichen Schleswig jemanden rumlaufen seht, sagt Bescheid. Von uns Vieren und außerdem Tipps abgegeben hat natürlich auch noch Tees. Da müssen wir aber leider dann inhaltlich auch den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten. Das war gar nicht so gut. Hat Sebastian tatsächlich mit Abstand gewonnen. Er hat nämlich von den zu vergebenen 7 Bewertungen 4-mal richtig gelegen. Er hat nämlich tatsächlich unseren Platz 14 komplett korrekt eingeschätzt. Justus und Thees waren mit 15 immerhin noch nah dran. Debbie, Tim und Mike waren bei 7, 8 und 9. Das war deutlich zu optimistisch. Außerdem hat Sebastian von den Aufsteigern Stuttgart und Bielefeld richtig gehabt, also von den ersten 3. Und unten den SVW in Wiesbaden richtig. Damit, wie gesagt, 4 Treffer von 7 möglichen. Tim hat mit Stuttgart, Heidenheim und Wien immerhin noch 3 richtige. Und alle anderen kommen auf 2. Stuttgart hatte fast jeder und Wien Wiesbaden hatte fast jeder. Ich hatte Wien nicht, aber dafür habe ich zumindest Heidenheim noch richtig. Und insgesamt haben wir uns da nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, aber damit immerhin genauso viel wie der Durchschnitt im Block. Da haben nämlich auch die meisten nur Stuttgart und Wien richtig. Sebastian, bei der nächsten Sendung geht alles Bier auf uns.
Herzlichen Glückwunsch.
Uhu. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ich uns echt auf 14 getippt habe, ne?
Da hättest du uns jetzt in der Retrospektive deutlich schlechter noch eingeschätzt, oder?
Nee, ich hätte gedacht, ich wäre letzten Sommer noch optimistischer gewesen, als es dann gelaufen ist. Aber wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt noch, ja gut, wahrscheinlich war das tatsächlich noch vor den ganzen Ausleihen und unser Kader war irgendwie so halbfertig. Wie auch immer.
Ja, es haben noch sehr viele Leute im Blog damals auf Mr. X als Torschützenkönig getippt. Von daher war das definitiv noch vor Gyökeres. Justus, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du uns so schlecht eingeschätzt hast und nur auf Platz 15, wo wir doch jetzt tatsächlich 14. geworden sind?
Ich bin total zufrieden mit der Saison. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute so schlecht über die Mannschaft reden. Ich hätte Lou keinen Rentenvertrag gegeben. Also ich habe nur mit 15 gerechnet, es ist 14 geworden. Halt, das muss Timo Schulz erstmal besser machen.
Overperform. Ich sehe das schon. Nächste Sendung tippst du uns dann auf 3 und wenn Schulle 5. wird, modst du.
Nee, ich hatte, glaube ich, schon 3 Kehrwieder Bier getrunken und hatte irgendwie mich so, ah geil, mit 15 kriegt man ja ein Pokal-Heimspiel. Und da hatte ich mich irgendwie so dran festgebissen und habe gedacht, ah, ich sag was Lustiges. Und dass es dann so nah war, hat irgendwie auch nicht. Habe ich nicht geglaubt, aber ich glaube, damals war, also so richtig gut sah es da ja auch nicht aus. Also ich meine, das merkt man ja schon, dass 3 Leute da 14, 15 getippt haben. Also die Saison kam dann, glaube ich, doch gar nicht so überraschend, wie jetzt manche denken.
Ja, also ich überlege gerade, aber wir machen das ja nicht vor Saisonbeginn. Das heißt, dass zumindest das Bielefeld-Spiel und die Bielefeld-PK müssen ja eigentlich schon gewesen sein.
Ja, die PK,
würde ich jetzt denken. Genau.
Wir haben ja darüber auch gesprochen.
Über die PK haben wir gesprochen. Genau.
Ja, dann war das ja, dann hat Luhukay das ja genauso vorhergesagt eigentlich. Aber.
Nee, er hätte doch höchstens 7. Platz gesagt. Ja, also besser. Er hat's besser getippt.
Ich glaube sogar, er hat gesagt, mehr als 9 ist nicht drin oder so, aber...
Ist ein reiner Welttrainer.
Hatte er ja recht.
Ja, also wir verabschieden Arminia Bielefeld zur Überraschung vieler und den VfB Stuttgart, wie erwartet, nach oben. Wir verabschieden uns von Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden nach unten und die beiden Relegationsteilnehmer Heidenheim und Nürnberg verbleiben bei uns, wobei insbesondere bei Nürnberg das ja nochmal das komplette Drama war. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, was mit den Personalien passieren könnte, die jetzt noch offen sind. Wir haben Ausleihen von Gyökeres, James Lawrence, Leo Östigard, die natürlich erstmal alle ausgelaufen sind und jetzt seitens des Vereins und der Spieler und der dann abgebenden Vereine wahlweise erneuert werden könnten oder halt nicht. Gibt's da jemanden, bei dem wir das als A wünschenswert und B auch noch realistisch einschätzen? Frage ich vielleicht mal den Mann mit der meisten Fußballexpertise hier, Sven.
Oh, ich wusste, dass du meinen Namen nennst. wünschenswert wäre es bestimmt in allen dreien Fällen, würde ich schon sagen. Also das waren ja durchaus die Spieler, die Leihspieler und auch überhaupt fast die Spieler im Kader, die am meisten überzeugt haben. Ob das realistisch ist, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich tippe mal, aber dass das sehr, sehr schwierig wird, vor allem da ja im Fall von Lawrence irgendwie eine relativ hohe Ablöse im Raum stand und bei Gyökeres und vor allem bei dem Verteidiger, dass das Gehalt ziemlich
Leo Östigard,
Leo Östigard, das Gehalt ziemlich hoch sein dürfte aufgrund der Verträge in England, die da laufen. Und da wird man mit Sicherheit, würde man darauf angewiesen sein, dass der abgebende oder ausleihende Verein wieder einen großen Teil des Gehalts übernimmt. Und ja, ich glaube, das liegt dann so gar nicht in unserer Entscheidung. Also bezahlen können wir das mit Sicherheit nicht, würde ich mal tippen. Vor allem in der jetzigen Situation.
Ja, ich weiß nicht. Also der Vertrag müsste, glaube ich, bei ihm erstmal auch noch verlängert werden, weil der läuft bis 2021, also sprich läuft nächsten Sommer dann aus. Das heißt, eine weitere Ausleihe kann es sowieso nur werden, wenn er vorher verlängert oder halt man entschließt sich jetzt, ihn zu kaufen, was, glaube ich, preislich nochmal unrealistischer ist. Bei Gyökeres und Lawrence, keine Ahnung, da wird's, da läuft der Vertrag, glaube ich, noch länger, aber es ist natürlich auch finanziell alles schwierig. Also bei Lawrence, diese Ablösesumme, die ist zwar festgeschrieben, aber natürlich kann man jetzt mit dem Verein verhandeln und sagen, wir zahlen nur ein Drittel davon, ist das für euch in Ordnung? Und dann sagt der Verein ja oder nein. Wird er wahrscheinlich beim Drittel nicht tun, aber das ist dann halt Verhandlungssache. Da muss man dann wahrscheinlich mal schauen.
Ich hänge eher daran, dass Sven der Fußballexperte ist, der über den Verteidiger spricht. Also wir sollten uns dringend nochmal überlegen, ob wir irgendwie wirklich Folgen ohne Tim aufnehmen können, wenn der in Urlaub ist, oder ob wir dann nicht alle in Urlaub gehen müssen. Da scheint mir hier irgendwie, wir haben schon ein Kommunikationsproblem, hätte ich fast gesagt. Das meine ich aber gar nicht, sondern ein Qualitätsproblem auf dem Bereich offensichtlich.
Ich meinte den einzigen wirklichen Verteidiger der laufenden Saison.
Ah ja, okay.
Ich weiß aber genau, wie es Sven gerade ging, weil diese Namensfindungsprobleme habe ich immer, wenn ich den Namen schreiben muss, weil ich bemühe mich ja darum, im Blog dann auch dieses O mit dem Strich durch und das A mit diesem Dengel oben drüber da auch richtig zu schreiben, wie es bei Östigard halt sein soll. Das kann ich aber mit meiner Tastatur nicht. Das heißt, ich gehe dann jedes Mal, wenn ich Leo Östigard schreiben will, auf Google, gebe den Namen ein und kopiere mir das dann von der entsprechenden Seite. Und wenn der Name dann 2-3 Mal im Blog fällt, dann kopiere ich es mir dann halt wieder aus dem eigenen Artikel raus. Aber und das hatte Sven wahrscheinlich gerade auch im Kopf und wusste nicht, wie er das O mit dem Kringel hinkriegt. Und deswegen hat er gesagt, der Verteidiger.
Sag mal, Sven, warst du nicht Torwart früher?
Ja.
Habt ihr dann immer irgendeine Positionierung gespielt, wo es nur einen Verteidiger gab und du hast dann immer nur der Verteidiger gedacht, wenn der vor dir spielte?
Ja, der Libero habe ich noch gedacht, so lange ist er schon. Ja. Ich kannte auch nur den Namen von Libero, die anderen haben eh nicht mehr gehört.
Eieiei.
Ey, Mittelfeld.
Tim, sei froh, dass du Urlaub hast. Das, ja. Okay, also gut, gibt es jemanden, der sagt, nee, von den dreien, den brauchen wir gar nicht zurück? Schweigen. Okay, keine Handzeichen, das deute ich. Ja, Sebastian?
Ich überlege gerade, mit Avevor und Ziereis haben wir ja eigentlich zwei Verteidiger. Das ist schon mal übererfüllt im Svenschen Sinne.
Die verletzen sich ja zum Glück auch nie.
Ja, das ist halt die Frage.
Zusammen ist es einer, vielleicht. Vielleicht ist es zusammen einer.
Das ist halt das Problem. Aber es ist natürlich schon die Frage, wie teuer wird's, wenn man tatsächlich Özdemir und Lawrence zusammen betrachtet, da dann möglicherweise auf dem Niveau eine Innenverteidigung hinzustellen. Aber das schön fände ich schon. So, ja klar.
Sehr schön.
Also einer von den beiden wäre schon ganz gut. Und dann, was ist mit Gyökeres? Also ich finde, der hat, oder anders, als wir in Lübeck gespielt haben, im Pokal, hat er ja auch gespielt. Und da habe ich tatsächlich nach dem Spiel gesagt, meine Fresse, ey, wer den gescoutet hat, der muss ja der ahnungsloseste Mensch auf diesem Planeten sein. Der kann ja gar nichts. Der kriegt ja keinen Pass über 3 Meter hin. Der kann nicht laufen. Der kann nichts. Und habe gedacht, Gott, wie furchtbar. Und da hat er mich wirklich im Verlauf der Saison furchtbar eines Besseren belehrt, zum Glück. Und ich finde, inzwischen gehört er da durchaus rein, Sven.
Das ging mir ganz ähnlich, muss ich sagen. Am Anfang konnte ich auch nicht sonderlich viel mit ihm anfangen. Ich erinnere mich, in Stuttgart wurde er eingewechselt. Da habe ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen und habe mich tatsächlich gefragt, welche Rolle spielt er und wo liegen seine Stärken? Das war überhaupt nicht erkennbar in den ersten Spielen. Aber er war halt einer derjenigen, der sich sichtbar im Laufe der Saison gesteigert haben. Quasi ja diametral zu fast allen anderen. Und von daher würde ich mich schon freuen, wenn das noch mindestens ein Jahr hier weitergehen könnte. Und er ist ja auch, du hast die Statistiken wahrscheinlich besser im Kopf als ich, Mike, aber für einen Außenbahnspieler hat er dann doch relativ viele Buden gemacht, aber du kannst dich schnell raussuchen, die Statistiken.
Ja, aber der muss sich auf der Tastatur rumklippern und wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass das sich wirklich ganz schlimm anhört, aber ich kann mal schauen. Also er hat auf jeden Fall, hat er relativ viele Tore gemacht und halt auch, ich weiß gar nicht, wo ich das schon mal besprochen habe, ich glaube, Tim hatte da schon mal drüber gesprochen, mit diesem Signature-Move, quasi der umgekehrte Robben, also von links dann nach innen biegen und so wie er das Tor gegen Nürnberg gemacht
hat. 6 Tore. 6 Tore, 4 Vorlagen, 2 gelbe Karten.
Okay, ja gut. Aber er hat auch dann ja so furchtbar viele Spiele, glaube ich, gar nicht gemacht, als dass diese 6 Tore dann auch okay.
26 Ligaspiele.
Naja,
gut. Aber so viele Stürmer haben wir halt gerade auch nicht. Also.
Und das, was Sven sagt, er ist halt dann im Verlauf der Saison ja wirklich gekommen. Also sprich, ich glaube, wenn der bleibt, wird er nächste Saison nochmal eine deutlich bessere Rolle spielen, als das jetzt der Fall war.
Ja, aber von den dreien würde ich jetzt am liebsten Özdemir behalten. Aber ich finde, also alle gut, aber genau, passt super und hat ja auch einfach unglaublich viele Spiele gemacht. Der irgendwie, der gehörte ja schon irgendwie so total dazu und ja. Aber gut, ich würde alle nehmen, wenn es nach mir ginge und ich das Geld hätte. Aber den am allerliebsten, weil der halt wirklich auch echt so gezeigt hat, wie gerne er hier auch spielt. Aber Lawrence auch, aber der konnte halt nicht so viel spielen wie er.
Wir kommen ja dann schnell wieder in diese Geschichte, die uns letztes Jahr, glaube ich, das Knick gebrochen hat, wenn ich mich daran erinnere, wie wir im Frühjahr 2019 uns über jede vermeldete Vertragsverlängerung gefreut haben. Und uns das dann halt eingeholt hat, also noch unter Stöver und Kauczynski, dass man dann im Sommer eigentlich sagte, ach du Scheiße, wir haben ja die ganzen Verträge verlängert und wir wollen das eigentlich gar nicht bei ganz vielen. Und der Kader dann auf einmal so voll war, dass man jetzt an Bornemanns Stelle halt eigentlich nur noch mit diesen Leihgeschäften arbeiten konnte, weil jede weitere Verpflichtung den Kader komplett gesprengt hätte beziehungsweise Langzeitprobleme gemacht hätte und wir uns mit diesen Laien eigentlich nur irgendwie retten konnten, ohne finanziell zu sehr ins Risiko zu gehen. Und das ist jetzt halt auch wieder so ein Gefühl, was ich habe, dass man wieder an, und ich glaube, das ist so ein typisches St. Pauli-Ding, man hält so gerne an denen fest, die man hat und lässt sie so ungern gehen. Und vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser. Aber gerade bei den dreien tue ich mich halt tatsächlich schwer.
Ja, das ist an sich, ist der Ansatz ja super, ne? Also ich glaube, so der Kern des Kaders ist ja über Jahre erhalten geblieben. Das ist ja eigentlich das, was man sich in der Regel nur wünschen kann. Nur bei uns hat's nicht wirklich funktioniert oder irgendwie, keine Ahnung. Die Leute waren nicht stabil genug, nicht oft genug einsatzfähig und entsprechend konnte sich dann doch der Kern der Mannschaft nicht zusammen entwickeln. Aber an sich ist ja das, was man sich nur wünschen kann. Und zum Beispiel Bayern München fährt ja auch ganz gut mit dem Konzept.
Ist jetzt auch die Vergleichsebene, über die wir reden sollten, finde ich richtig.
Absolut.
Hohe Ziele sind gut. Obwohl heute Andreas Bornemann in der Pressekonferenz sagte, wir müssten jetzt nach den letzten Jahren mal ein bisschen demütiger werden.
Ich ziehe das zurück, den Vergleich.
Ich fand den nicht verkehrt.
Wir haben noch zwei offene Personalien, wenn ich jetzt nicht irgendjemanden noch zusätzlich übersehen habe, die noch nicht offiziell verabschiedet wurden, aber eben einen Auslaufvertrag haben. Das sind einmal Johannes Flum und einmal Valdi Sobota. Wie schaut's bei denen aus, Sven?
Ich schließe mich dir da an. Ich finde es auch immer schwierig, Spieler weggehen zu sehen. Aber letztendlich, wenn es einen Umbruch im Kader geben muss, dann sind uns ja so ein bisschen die Hände gebunden. Und dann, glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich von Spielern zu trennen, die jetzt lange genug da waren, die auch vielleicht nach hinten heraus nicht mehr so die Perspektive haben aufgrund ihres Alters und die halt auch Teil des Kaders waren, der in den letzten Jahren jetzt nicht gerade permanent durchgehend überperformt hat. Von daher würde ich die Abschiede irgendwie nachvollziehbar finden.
Sebastian.
Sehe ich wie Sven. Beides Spieler, die ich ganz gerne habe spielen sehen. Gerade so Bota, einer, von dem ich immer das Gefühl hatte, der kann was, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Und die beiden sind halt für Profifußballer schon am oberen Ende des üblichen Alters. Und wir können halt auch nicht wahrscheinlich mit einem Zeigestab durch den Kader gehen und sagen, du gehst, wenn die dann zum Teil noch Verträge haben. Von daher würde ich das, glaube ich, auch nachvollziehen können, wenn man da dann jetzt nicht verlängert und dann im Zweifelsfall sagt, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie, Bornemann hat es ja auch in der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, es wird jetzt halt schon einen Umbruch geben. Dazu gehört natürlich dann auch, dass ein nennenswerter Anteil der Spieler aus dem Kader und dazu gehören für mich dann vor allem nicht geliehene Spieler, sondern Spieler, die halt schon länger da sind, dann auch gehen. Von daher.
Debbie, Sobota, Flum.
Ja, sehe ich ähnlich. Ist halt, ja, ich finde es halt fast ein bisschen komisch, dass man dann, eigentlich müsste man ja mit den Spielern, die länger dabei sind, mehr eine emotionale Verbindung aufgebaut haben, aber dass einem das jetzt schlimmerweise fast leichter fällt als bei einem Spieler wie Östiger, der nur ein Jahr da war. Aber ja, also man muss ja Abstriche machen und man ist verkraftbar, wenn jetzt Sobota und Flum gehen würden. Würde ich sagen. Sven?
So ein bisschen das Problem bei den Mittelfeldspielern ist ja auch, dass sie tatsächlich, oder da kommen wir zurück auf das abgelaufene Jahr mit dem Trainer, ne? Sie hatten halt auch keine Möglichkeit, sich jetzt hier nochmal in die Herzen zu spielen oder überhaupt in die Mannschaft. Also ich meine, wie oft wurde auf der Sechs rotiert? Wie selten hat Flum da gespielt oder zumindest wie selten hat er mehrere Spiele in Folge gemacht? Sobota wurde ja auch relativ wild hin und her geschoben und hat teilweise auf der Zehn gespielt und so. Vielleicht hätten sie auch mehr zeigen können, aber dann wiederhole ich mich auch. Letztendlich ist es, dann glaube ich, vielleicht an der Zeit, irgendwie neuen Leuten und jungen Leuten irgendwie eine Chance zu geben, konsequent.
Also ich würde tatsächlich mich von Waldemar Sobota noch unlieber trennen als von Johannes Flum. So, ich glaube auch, dass er gerade im letzten halben Jahr nochmal gezeigt hat, wie wichtig er sein kann. Ja, aber im Endeffekt, was ihr gesagt habt, also wenn man jetzt den Umbruch machen will, dann ist so ein auslaufender Vertrag dann vielleicht auch einfach blöd für ihn zu dieser Zeit. Ja, vielleicht bleibt da ja auch ein leistungsbezogener Vertrag für ein weiteres Jahr eine Möglichkeit. Vielleicht schließt man den ja noch. Bei Johannes Flum, also da fällt es mir tatsächlich schwer, da noch eine Perspektive zu sehen. Aber gut, schauen wir mal. Justus, möchtest du zu den beiden Personalien oder zu anderen Personalien noch Stellung nehmen?
Nö, ich glaube, es wurde alles gesagt. Ich sehe das ähnlich. Ich habe ja gar nicht alle genau das Gleiche gesagt, aber ja, ungefähr ins gleiche Horn geblasen. Und ich würde aber dir zustimmen. Mir würde es um Sobota irgendwie menschlich mehr leid tun als um Flum. Irgendwie finde ich den, irgendwie passt der hier hin, finde ich. Und ich mag den irgendwie auch, aber so sportlich kann man, glaube ich, auf beide jetzt schon eher verzichten, wenn man sagt, man will wirklich mal irgendwie den Kader verkleinern und die Mannschaft ein bisschen umbauen.
Die Frage ist natürlich so ein bisschen auch, welche Rolle beide im Mannschaftsgefüge gespielt haben. Sobota war ja im Mannschaftsrat, Flum auch, da mit Fragezeichen. Auf jeden Fall beide eher Führungsspieler. Aber auch da nochmal einen Bruch reinzubringen, kann ja sicherlich auch einen positiven Schub bedeuten. Aber sicherlich im Fall Sobota sind wir natürlich auch, sollten wir dann dringend uns bemühen, Außenbahnspieler zu kriegen, weil Gyökeres kann man jetzt auch nicht vom Verbleib ausgehen. Und dann sind wir da doch sehr, sehr dünn aufgestellt für die Zukunft. Aber vielleicht
spielt. Wen haben wir da denn noch? Miyaichi, ne? Cordes, ja.
Vielleicht spielt Schulle ja auch eine Mittelfeldraute oder ein 3-5-2, aber da fehlt dann Tim, um das näher auszuführen hier. dann wird es vielleicht ohne Außenbahnspieler gehen.
Ja, ich glaube, Baustellen im Kader gibt es genug. Die werden wir dann aber, glaube ich, heute lieber nicht behandeln. Das machen wir dann mal ausführlicher zum Saisonbeginn, wenn auch ein bisschen besser absehbar ist, wie die denn vielleicht teilweise schon gelöst wurden. Gut, bevor wir uns dann um den neuen Trainer kümmern im Detail, vielleicht mal ein ganz kleiner Werbetrailer, nämlich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir zwei Personen vom Fanladen da haben, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht war Stefan schon mal in irgendeiner Doppelbesetzung da, egal. Der Fanladen hat heute ein Angebot veröffentlicht für eine Bootsfahrt, klingt, glaube ich, dem Anlass gar nicht angemessen, also für eine historische oder durchaus politische Hafenrundfahrt. Justus, magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, genau. Also ich hoffe oder denke, dass wir es vor allem verlinken werden, weil ich hatte gerade kurz vor der Sendung schon mal in die E-Mails des Fanladens geguckt. Da kann man sich für eben jene Bootsfahrt anmelden und da kamen doch schon einige Anmeldungen. Von daher solltet ihr euch, glaube ich, schnell überlegen, ob das was für euch ist. Und zwar geht es um eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse. Jetzt habe ich das Datum vergessen, aber du guckst da am 8. August. Und es geht um Migration im weitesten Sinne und Hafen und das Ganze auf einer Barkasse. Und nähere Infos findet ihr auf den Social Media Kanälen und der Homepage des Fanladens. Und da auch die Möglichkeit, sich anzumelden.
Genau, also 14 Euro kostet das Ganze und findet statt ab mindestens 25 Teilnehmern. Ich weiß nicht, das wird nach oben hin sicherlich irgendwie begrenzt sein. Zahl stand da jetzt nicht bei, aber wenn ihr das hier hört und parallel eine E-Mail schreibt, bin ich zuversichtlich, dass das noch klappt. Werden wir entsprechend verlinken. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was da jetzt gestern und heute neu veröffentlicht wurde, nämlich, dass wir einen neuen Cheftrainer haben, der da heißt Timo Schulz. Sebastian hatte es gesagt, wir haben den auch schon zweimal hier zu Gast gehabt. Einmal, als er noch U17-Trainer war, einmal, als er dann schon gerade frisch gekürter U19-Trainer war in unserer Live-Sendung im Sommer. Und der hat seinen Weg jetzt in den letzten 15 Jahren komplett mit dem FC St. Pauli beschritten, hat vorher bei anderen Vereinen in Norddeutschland gespielt, unter anderem in der Jugend und zweiten Mannschaft dann auch von Werder und hat jetzt, glaube ich, ganz gut Eindruck hinterlassen bei den beiden Bundesligamannschaften vom FC St. Pauli, sprich der U17 und der U19. Und man munkelt halt, er hatte letztes Jahr schon das Angebot von Holstein Kiel, um in die zweite Liga zu wechseln, was ihm so mehr oder weniger verwehrt wurde seitens des FC St. Pauli. Und von daher dann aus meiner Sicht jetzt spätestens der logische Schritt, ihn jetzt dazu zu holen. Die beiden Folgen mit ihm kann ich auch im Nachgang nur noch mal empfehlen. Die waren wirklich super lustig. Ist echt ein Typ, dem man das, was er da tut, was er da vertritt, auch abnimmt. Und ich freue mich drauf. Also ich finde die Entscheidung super. Es war von Anfang an mein Wunschkandidat, in Anführungsstrichen, wenn ich hätte wählen können. Und ich glaube halt, dass es auch schwierig gewesen wäre, wenn man da jetzt jemand anderen genommen hätte. Dann hätte das ihm auch wie eine zugeschlagene Tür, glaube ich, irgendwie vorgekommen. Und dann wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, ihn dann noch weiter im Verein zu behalten. Das wäre sehr schade gewesen aus meiner Sicht, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Wer möchte nach diesem Monolog ergänzende Dinge mitteilen? Ich bitte um Handzeichen. 1, 2, 3 Hände gehen hoch. Okay, ich fange bei Sebastian an.
Ja, alles, was du gesagt hast, ich finde es eine gute Entscheidung. Ich glaube, er bringt einiges mit, was zeigt, dass er qualifiziert ist, so gerade die Arbeit bei den beiden U-Mannschaften jetzt, hat ja durchaus positive Ergebnisse gebracht. Ich fand ihn bei uns in der Sendung extrem positiv, auch was seine Darstellung und seine Kommunikation anging, auch was sein, wenn man ihn über seine Mannschaft geredet oder reden hat hören, fand ich das immer sehr eindeutig, dass er sich damit auch sehr identifiziert und dass das halt wirklich seine Jungs waren und dass er da, glaube ich, auch mit sehr viel Herzblut dran war und nach einem Trainer, der vielleicht eher, sagen wir mal, Distanzierung ausgestrahlt hat, wie Luhukay, ist das möglicherweise jetzt auch der richtige Schritt in eine gegenläufige Richtung. Und das, was er dann auf dem Platz machen lässt, schien ja auch Hand und Fuß zu haben. Von daher bin ich da sehr glücklich mit der Entscheidung und bin sehr optimistisch eigentlich. Es ist ja wie immer, wenn man jemanden aus dem eigenen Verein hochholt, den man sehr mag, ich glaube, Thomas Mägler hat es damals halt auch gesagt, wenn du Cheftrainer wirst, ist es halt gleichzeitig irgendwie die Erkenntnis, dass du irgendwann den Verein verlassen musst. Auch wenn andere Trainer das ja in letzter Zeit hingekriegt haben, bei anderen Vereinen dann doch wieder in die Jugendarbeit zu gehen, wenn sie wollen. Aber ich finde es den richtigen Move. Ich glaube, Timo ist der Richtige für den Job und ich freue mich auf die nächste Saison, was das angeht.
Sehr schön. Justus.
Ja, also ich war gespannt, als es ein bisschen gedauert hat, bis der neue Trainer veröffentlicht wurde sozusagen, wer denn irgendwie es mit Timo Schulz aufnehmen sollte sozusagen auf dem Markt, den wir dann auch irgendwie bezahlen können und der für uns gut ist. Und hatte das so ein bisschen wie du gesehen. Also wer zweimal im Millanton war, kann ja jetzt auch kein ganz schlechter Mensch sein. Und wenn er irgendwie, wie wir da auch gehört haben, irgendwie Ahnung von der ganzen Sache hat und als Spieler sowieso schon irgendwie mir sehr positiv irgendwie in Erinnerung war. Ja, der stand bei mir ganz auch ziemlich weit oben auf der Liste und ich war gespannt, ob es denn dann wird und bin sehr froh irgendwie, dass es geworden ist, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, genau, wenn er jetzt hier nichts wird, dann ist er weg, weil anderen Vereinen ist es sicherlich auch nicht verborgen geblieben, was er da in den U-Mannschaften gemacht hat. Und ich sehe das nicht so, dass man als Trainer dann irgendwie weg ist aus dem Verein unbedingt. Also Evalin ist ja jetzt auch bei uns irgendwie das beste Beispiel, dass das irgendwie ja scheinbar auch mit einem Anschlussvertrag im weitesten Sinne irgendwie, weiß ich nicht, wie man das nennen will, ja auch irgendwie klappen kann, dass das halt nicht, ich glaube, Stani hat das irgendwann mal gesagt, ne, das ist irgendwie ja, genau, quasi die Kündigung durch den Verein, wenn man hier den Chef, oder nicht nur hier, sondern allgemein beim Verein den Cheftrainerposten übernimmt. Das muss ja nicht sein und ich finde, das ist auch irgendwie zu negativ gedacht, wenn ich jetzt 5 super Jahre mit Timo Schulz hier verbringen darf, sozusagen, dann kann er meinetwegen, also dann fände ich es natürlich noch blöder, wenn er nach 5 Jahren geht, aber dann freue ich mich auf die 5 Jahre und denke jetzt nicht, oh, der geht irgendwann. Also das ist für mich irgendwie die falsche Herangehensweise. Ich finde das super, dass der irgendwie jetzt die Chance hat, hier den Cheftrainer zu machen und denke auch, dass das die richtige Wahl ist. Und die letzten Trainer, das überlegen wir mal, nach Meckle kamen ja 5, glaube ich, die von außen kamen. Das hat ja jetzt ja überschaubar gut funktioniert über einen längeren Zeitpunkt. Finde ich, kann man super jemanden aus dem eigenen Stall nehmen.
Ja, Sven.
Ja, ich kann mich da euch nur anschließen. Also ich habe mich sehr gefreut über die Entscheidung. Das meiste habt ihr schon gesagt. Und bin auch das erste Mal jetzt bei den letzten Trainerverpflichtungen vorsichtig optimistisch gestimmt. Und es wäre einfach also schwer nachvollziehbar gewesen, wenn jetzt der nächste Trainer gekommen wäre, wo die Reaktion gewesen wäre, Mensch, ach so, ja, der ist ja auch noch Trainer. Sondern also, wenn nicht jetzt, wann hätte Schulle irgendwie mal übernehmen sollen? Ich fand auch seinen Auftritt heute auf der Pressekonferenz sehr, sehr angenehm. Also wirkte durchaus abgeklärt, aber immer noch ziemlich authentisch. Also da waren wenig vorgefertigte Fließbandäußerungen dabei. Und ich finde, er hat auch absolut den Eindruck vermittelt, dass er wirklich Bock hat auf die Sache und dass er sich selber sehr gefreut hat und dass er wirklich enthusiastisch an die Aufgabe rangeht. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, so ein bisschen der positive Drive und so. Und da bin ich echt total positiv gestimmt, dass das vielleicht aufs richtige Gleis geht jetzt. Ich hoffe, dass er Zeit und Ruhe zum Arbeiten kriegt, aber ich glaube, auch da hat er vielleicht gegenüber externen Kandidaten jetzt einen Vorteil wahrscheinlich und hoffentlich. Und das ist auch gut und von daher, die Zukunft ist braun-weiß und golden.
2030 die Champions League. Wow. Yay. Ja, schauen wir mal. Also ich denke auch dieses positive Mitnehmen, dieser Spirit, den er verströmt, das ist, glaube ich, das, was ihn halt von Luca unterscheidet und was er hoffentlich dann auch mit einbringt. Sebastian.
Ich fand auch heute in der Pressekonferenz Bornemanns Anmerkungen dazu eigentlich ganz gut. Es war ja in den letzten Tagen so ein bisschen Diskussion, warum dauert das so lange? Man hat doch mit Schulle jemanden im Verein. Warum redet man gegebenenfalls noch mit anderen, wenn man doch vielleicht schon weiß, dass man mit Schulle arbeiten möchte? Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das gemacht hat, weil da gehe ich mit Bornemann, es ist ja nie verkehrt, nochmal zu gucken, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Und gerade Bornemann kennt Schulle jetzt auch noch nicht so ultra lange, von daher konnte ich schon nachvollziehen, dass man sich vielleicht auch nochmal umguckt, was es so an Optionen gibt. Und wenn er sich da jetzt quasi auch gegen nochmal ausgegrabene Konkurrenz durchgesetzt hat und das jetzt die Entscheidung ist, ist es ja umso besser und spricht ja auch nochmal für ihn. Und ja, was Sven eben sagte, ne, wirkt total, als hätte er wirklich Bock drauf. Und ja, ich weiß gar nicht, Mike sagte das mit dem positiven Drive. Das kann was werden, glaube ich. Also es kann auf jeden Fall Spaß machen.
Hoffen wir mal, ja. Debbie, magst du auch noch was dazu sagen?
Ja, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Ich war auch sehr positiv überrascht. Finde, es ist auch jetzt gerade nach Luukay genau der richtige Zeitpunkt, wieder jemand aus den eigenen Reihen zu nehmen und jemand, der so positiv ist. Das ist halt der wirklich genau das Gegenstück zu Luukay, finde ich. Auch so, wenn man sich überlegt, wie letztes Jahr das war, als Joost dann neu war und das irgendwie schon von Anfang an so ein bisschen, ja, mehr so war, auch Mensch, ich habe da jetzt eine Mannschaft bekommen und die ist irgendwie nicht so doll und ich weiß gar nicht, was ich mit der anfangen soll. Und Timo Schulz ist jetzt von Anfang an echt so, oh Mensch, ich habe voll Bock auf die auf die Jungs und mit denen zu arbeiten und so positiv. Und das ist, gefällt mir um einiges besser. Kann mir vorstellen, dass das einige auch nicht so gut finden. Aber mir gefällt das und es passt wunderbar zu dem Verein, zu dem ich seit Jahren gehe. Und ich glaube, das ist, passt einfach. Genau. Sonst habt ihr alles schon gesagt.
Sebastian.
Ich bin gerade im Kopf nochmal die letzten Trainerverpflichtungen durchgegangen und die Reaktionen, zumindest in meinem engeren Umfeld, auf die jeweiligen Trainerverpflichtungen. Und es war bei Joost so, es war bei Kauczynski so, dass irgendwie die Reaktionen schon eher was zur Hölle, warum der waren. Und ich glaube auch Jansen nach Lien hat niemand so ganz verstanden. Und auch Evalin war ja, als er dann da plötzlich stand und unser neuer Trainer war, irgendwie relativ, oder bei relativ vielen war das so eine, warum jetzt der? Der hat ja auf seinen Trainerstationen bisher auch nicht, oder in letzter Zeit auch nicht so einen mega Erfolg gehabt. Von daher habe ich schon den Eindruck, dass Schulle jetzt mit einem, vielleicht auch von aus der Szene oder von außen heraus zumindest ein bisschen positiver gesehen wird. Das ist ja möglicherweise auch nicht verkehrt.
Also ja, definitiv mehr Kredit als jeder seit Stani, würde ich sagen. Das ist sicherlich etwas, was aber ja im Zweifel auch in der jetzigen Situation vielleicht bitter nötig ist. Schauen wir mal, werden wir besser beurteilen können, wenn der Kader denn mal fertig ist. Also, dass wir ihn mit den besten Wünschen begleiten, versteht sich von selbst, völlig uneigennützig. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ihn ja am Ende der Saison hier auch nochmal in die Sendung und dann kann er uns erzählen, wie das war mit dem DFB-Pokalsieg und so. Letztes Thema für heute. Wie erwarten wir denn ein Zuschauererlebnis, ich sag jetzt mal, im nächsten Halbjahr? Sprich, es gab am Wochenende ja den ein oder anderen vorpreschenden Verein, allen voran Union Berlin, die am Freitag verkündet haben, wir erwarten zu Saisonbeginn eine ausverkaufte alte Försterei und wir testen einfach alle, die dann das Spiel sehen wollen am Tag vorher und dann können alle dahin. Andere Vereine haben eben Konzepte vorgelegt mit jeder zweite Sitzplatz darf besetzt sein und so weiter und so fort. Hat ja mehrere Ebenen, also zum einen Union, die ein ähnliches Stadion haben wie wir, beziehungsweise was Sitzplatzanteil anbelangt, sogar noch ein bisschen krasser, weil sie könnten, glaube ich, nur, wenn jeder zweite Sitzplatz besetzt ist, 1800 Tickets verkaufen. Da braucht man dann auch tatsächlich nicht aufschließen. Bei uns wären es immerhin 6000 irgendwas Plätze, glaube ich, die man belegen könnte, mal davon ab, dass man vielleicht die Stehplätze noch bestuhlt, was natürlich auch wieder Aufwand wäre. Das ist in der ersten Linie natürlich bei den meisten Vereinen anders. Die können natürlich, so wie Leipzig, dann mit 20.000 Plätzen kalkulieren, weil das dann jeder zweite Sitzplatz wäre. Ja, wie erwarten wir, dass das funktioniert? Erwarten wir überhaupt irgendwas oder gehen wir davon aus, dass die Hinrunde ohne Zuschauer stattfindet? Wer mag sich mal äußern? Sven?
Also erstmal nochmal ganz kurz zur Union. Das war natürlich ein unsagbar dummer Vorstoß, der, glaube ich, der ganzen Debatte nicht gerade gut getan hat. Aber so ist Union halt. Aber natürlich ist es so, dass sich alle Standorte irgendwie jetzt überlegen, wie das gehen kann. Und auch die DFL natürlich schon sich Gedanken macht und ja auch schon in Gesprächen ist mit auf Bundesebene mit dem Gesundheitsministerium. Und ganz klar erklärtes Ziel der DFL und auch aller Vereine ist, wir wollen irgendwie Zuschauer wieder ins Stadion zurückholen. Ob das dann alles jetzt so klappen wird, ist natürlich A, im Reich der Spekulation und B, sind dann wir vielleicht auch nicht die richtigen Expertinnen hier, um das beurteilen zu können. Ich wage jetzt trotzdem einfach mal einen Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass es im September mit Teilzuschauerinnen in den Stadien wieder losgeht. Aber also so meine laienhafte Einschätzung ist, dass das wahrscheinlich nicht ewig gut gehen kann, weil ich das schwer vorstellbar finde, dass sich irgendwie die Pandemiezahlen in eine positive Richtung entwickeln, wenn es Richtung Winter geht. Und wahrscheinlich werden wir dann irgendwie da vor neuen Herausforderungen irgendwie stehen. Aber ich würde davon ausgehen, dass an den meisten Standorten schon mit einigen wenigen Zuschauern wieder angefangen werden wird. Und natürlich gibt's auch hier bei uns am Standort ja entsprechende Überlegungen und verschiedene Konzepte, die im Hintergrund erarbeitet werden und dann mit den Gesundheitsbehörden und der Politik abgestimmt werden. Ja, aber natürlich, das ist alles noch Spekulation, sicherlich. Aber das Ziel ist es, und ich denke auch, dass es irgendwie versucht werden wird.
Glaubst du denn, dass Union wirklich einfach einen dummen Vorschlag gemacht hat oder nicht eher, dass das auch so ein bisschen Kalkül war, um einfach mal eine Diskussion anzustoßen mit einer Maximalforderung und dem inneren Wissen, dass es halt überzogen ist, aber einfach mal irgendwie muss man erstmal vorwärts gehen?
Ja, also wenn das ihr Kalkül war, dann war es ja noch doppelt dumm, weil also tatsächlich, da war ja alles dran bescheuert. Das ist ja de facto überhaupt nicht umsetzbar und auch gar nicht zu verkaufen, Gott sei Dank, im Moment, weil es der Situation gar nicht angemessen ist. Und Union hatte sich auch schon in der Vergangenheit jetzt nicht gerade so positiv in den Vordergrund gespielt. Die wollten ja auch gerne kurz vor dem Lockdown noch ihr Bayern-Spiel unbedingt da durchpeitschen, weil es gegen Bayern geht. Da gab es dann ja auch immer wieder die ersten Fan-Ansammlungen da rund um die Heimspiele. Dann gab es Situationen, wo dann ja auch die Mannschaft nach dem Spiel noch zu diesen Fans außerhalb des Stadions gegangen ist und da Kontakt aufgenommen hat, was aus meiner Sicht alles jetzt nicht so sonderlich schlau und produktiv ist. Und von daher, wenn das Kalkül war, war es wirklich nicht sonderlich geschickt, würde ich sagen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie in der Fußballszene jetzt die große Begeisterung ausgebrochen ist, dass mal jemand so ein großes Fass aufgemacht hat. Aber dit ist Union, wa?
Ja. Ohne jetzt, dass wir hier Details ausplaudern müssen, aber der Verein hat ja gesagt, man ist in Kontakten mit der Fanszene, wie es irgendwie hier dann auch bei uns losgehen könnte. Ich nehme an, da ist der Fanladen in irgendeiner Art und Weise involviert.
Ja, genau, richtig. Also es gibt gerade so erste Planungen mit Verein, mit ja den allen relevanten Leuten im Verein und auch mit uns, was jetzt, weil wir für die Fans sprechen können natürlich. Und da geht's jetzt langsam voran. Im Moment werden Ideen gesammelt und wie gesagt Konzepte gestrickt, aber da ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Aber klar, wir haben natürlich auch in die Fanszene reingehört, wie da so die Stimmung ist bezüglich solcher Planungen und wie zu erwarten ist es natürlich, gibt's da nichts Einheitliches, sondern Meinungen von bis. Aber naja. Allgemein ist es tatsächlich eher schwer, glaube ich, aufgrund innerhalb oder in dieser aktuellen Stimmungslage irgendwie vernünftige oder wirklich valide Meinungen einzuholen, weil doch so ein bisschen die Fußball-Euphorie nicht gerade bei uns am Ruder ist und alle eher skeptisch sind bislang. Oder sehr viele eher skeptisch sind.
Ja, aber jetzt mit Schulz geht ja die Euphorie richtig los und dann machen wir noch ein, zwei Neuverpflichtungen und dann brennt das hier.
Dann wollen alle wieder rein.
Dann wollen wir auch wie Union alle 30.000 Mann haben und wir lassen es alle testen.
Na, also glaube ich. Das wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel, wenn man noch ein schönes Ziel, wenn man mit 30.000 Leuten im Stadion irgendwann noch ein Spiel von Timo Schulz mal sehen könnte. Ich glaube, dann wäre das der erste Schritt in die richtige Richtung auf allen Ebenen.
Okay. Ja, können wir ja vielleicht diese viel beschriebene Alle oder keiner Geschichte mal diskutieren, wie wir das sehen. Also die Aussage ist halt, entweder man kann wieder volles Fassungsvermögen zulassen und solange das nicht möglich ist, geht halt gar keiner hin. So, das haben einige Fanszenen ja auch schon mehr oder weniger offensiv gefordert oder artikuliert. Ich glaube, wenn man sich mal bei Hansa Rostock umhört, dann geht das bis dahin, dass wir das Spiel dann entweder wahlweise verhindern oder jede andere Person dran hindern werden, ins Stadion zu gehen. Ich glaube, so dramatisch und krass werden wir das hier bei uns nicht haben. Aber vielleicht mal einfach jeden Einzelnen gefragt. Debbie, wenn es zum Beispiel gesagt wird, beim FC St. Pauli dürfen nur Sitzplätze belegt werden und das wären dann halt auch nur jeder zweite. Also wir haben diese 6.500 Plätze und das wird dann irgendwie gelost und man darf zu jedem dritten Spieler als Dauerkarteninhaber hin. Fändest du das eine gute Lösung?
Nee, also ich habe auch gerade als Fan so ein bisschen beschrieben, habe gedacht, so Gott, die arbeiten da Konzepte aus. Ich finde die Vorstellung, da überhaupt zu irgendeiner Lösung zu kommen, also Hut ab, wenn ihr da zu irgendwelchen Konzepten kommt. Ich finde das super schwierig und alles, furchtbar eigentlich der Gedanke, wenn ich mir vorstelle, dass nicht jeder ins Stadion kann. Ich meine, klar wollen auch einige aus Risikogründen jetzt nicht gehen, aber kann es einfach überhaupt nicht leiden, wenn nicht jeder das gleiche Recht sozusagen hat und wenn dann halt ein paar ins Stadion können und ein paar wieder nicht und ich mir dann vorstelle, keine Ahnung, ich, aber meine Freundin jetzt irgendwie nicht oder so, da bin ich auf jeden Fall spontan auch auf jeden Fall dafür zu sagen, dass dann alle nicht rein können, weil das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, da irgendwie, also wie auch, ja okay, ausgelost.
Ja, man hat ja Dauerkartennummern und heute dürfen alle mit einer geraden Endziffer und beim nächsten Spiel dann alle mit ungerade oder was weiß ich.
Ja, und dann hab ich das Derby und mein Kollege hat, also das ist doch total unfair. Also,
ja, eine gerechte Lösung gibt's halt nicht, das ist das Problem.
Also finde ich gruselig, die Vorstellung. Ich bin da jetzt nicht bei Hansa Rostock, aber dann würde ich auch eher sagen, alle raus und keiner rein.
Sebastian.
Gut finde ich das alles auch nicht. Ich fürchte, im Sinne einer pragmatischen Lösung werden wir möglicherweise nicht drum herum kommen, da erstmal eine Teillösung zu finden. Was ich wichtig finde, ich glaube, da bin ich bei Debbie, ist jetzt erstmal, dass es so fair wie möglich zugehen muss. Also ich fände, losen im Sinne von, wir ziehen jedes Spiel neu, wer von den Dauerkartenbesitzern rein darf oder so, schwierig. Aber wenn man dann eben sagt, okay, jeder Dauerkartenbesitzer hat halt von den ersten 6 Spielen 2, die er oder sie sehen kann. Und dann wird halt gewürfelt, welche 2 Spiele jeder kriegt, damit das da noch irgendwie ein bisschen zufällig verteilt ist. Und wenn du Glück hast, hast du halt das Derby. Und wenn du Pech hast, hast du Hannover 96 oder so. Ist das halt so. Ich finde es nicht schön, aber ich glaube, ich persönlich finde es besser, als gar nichts zu machen und zu sagen, wir warten jetzt halt mit Pech noch bis 2021 März, bis überhaupt wieder ins Stadion kommt. Ich fände es kolossal doof, dann irgendwie vielleicht mit Pech der Einzige aus meiner Bezugsgruppe zu sein, der dann im Stadion ist. Wenn es auf den Sitzplätzen ist, ist ja auch die Frage, wie verteilst du die Leute? Kriegt dann jeder zufällig einen Sitzplatz und sitzt dann halt da zwischen 2, 4, 6 Leuten, die er sie nicht kennt? Ich weiß nicht, das wird alles seltsam, aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, sowas zu machen, als gar nichts zu machen, auch mit Blick auf, irgendwann müssen wir einen Zugang dazu finden, das Ganze irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass leere Stadien und vorm Fernseher gucken auch doof ist. Ich hoffe, wir finden eine Lösung, die nicht nur die Hälfte der Sitzplatzkapazität beinhaltet. Aber ich würde dann wahrscheinlich schon hingehen. Ist halt echt die Frage, was das für ein Stadionerlebnis ist im Verhältnis zu dem, was wir da so gewohnt sind normalerweise und ob das auch nur annähernd das kann, warum wir, glaube ich, überwiegend ins Stadion gehen. Und das ist halt nicht, lange nicht nur das, was da auf dem Platz passiert.
Also ich kann vielleicht schon mal sagen, es ist definitiv totale Scheiße, weil ich war ja letztes Wochenende in Dänemark und habe mir da ein Erstligaspiel angeguckt, wo 1500 Leute hin durften in einem 10.000-Mann-Stadion oder 10.000-Personen-Stadion. Und da kann halt keine Atmosphäre aufkommen. Also ich weiß nicht, wie beim Sonderjyske Football Club sonst so die Stimmung ist, aber die waren an 3 Tagen vorher waren sie Pokalsieger geworden und haben nach dem Spiel halt den dänischen Pokal dann da präsentiert. Das heißt, es war schon etwas, was vielleicht irgendeine Emotionalität hätte auslösen können, aber das ist halt tot. Also wenn du in diesem Stadion dann auch noch, also die haben das halt so gelöst, dass jeder zweite Sitz hatte halt so einen riesigen blauen Aufkleber mit hier darfst du sitzen und die Nebenplätze bleiben frei. Und es war dann so, dass halt auch Vater und Kind, die da zusammen saßen, von der Ordnerin dann auseinandergeschubst wurden, dass die bitte den Platz zwischen sich freilassen sollen, was natürlich eigentlich kompletter Quatsch ist, weil die sicherlich auch sonst in geschlossenen Räumen sich zusammen aufhalten. Natürlich aber vielleicht für die Ordnerin einfach schwer, das jetzt einzuschätzen im Einzelfall. Aber das hat halt nichts damit zu tun, weswegen wir sonst zu einem Fußballspiel unseres Vereins gehen. Also für mich als Groundhopper war das okay, aber ich hatte da auch keinerlei emotionale Bindung zu dem Spiel. Sven.
Das Schöne an der Sache ist ja tatsächlich, dass es auf freiwilliger Basis ist. Das muss man ja sagen. Von daher ist es ja auch völlig in Ordnung, denke ich, wenn man sich jetzt entscheidet, irgendwie die Spiele dann nicht zu besuchen. Und letztendlich muss man aber auch sehen, es gibt mit Sicherheit, wird es Leute geben, die sich freuen, egal wie das Stadionerlebnis dann ist. Und dann ist es ja auf der anderen Seite auch so, wieso sollte man denen das verwehren, ne? Also dazu, dass es natürlich auch noch eine finanzielle Frage mit Sicherheit irgendwann auf Dauer ist, je nachdem, wie viel Zuschauerinnen und Zuschauer man dann reinlassen kann. Aber für mich ist wirklich wichtig, also was mir wirklich wichtig ist, ist, dass da nichts irgendwie auf Risiko und auf Kante genäht ist oder auf Risiko gespielt wird und möglichst viele, möglichst ja unter prekären, am besten noch unter prekären Voraussetzungen da zusammenzufärchen, sondern ich finde alles okay, wo man sagen kann, okay, das ist akzeptabel und wird halt auch von Personen, die sich wirklich mit dem Thema, mit der Pandemie und so weiter auskennen, als akzeptabel erachtet. So, dann hätte ich keine Bauchschmerzen, dann ist es natürlich nicht das Stadionerlebnis, was wir kennen und was wir alle wollen. Aber wie gesagt, ich kann dann ja verzichten, also ich vielleicht nicht, wenn ich dann da beruflich unterwegs bin, aber grundsätzlich muss man sich die Spiele nicht angucken. Und dann gönne ich es aber auch allen, die irgendwie sagen von wegen, ja komm, ich habe da Bock drauf, ich möchte mal wieder live im Stadion sein, mir das Spiel angucken. Gibt ja auch Leute, die kennen sich mit Fußball aus, so wie Tim. Der hat bestimmt seine Freude, wenn er da von oben drauf gucken kann. Und der nimmt eh sein Umfeld auf der Tribüne nicht wahr. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass da halt irgendwie kein Scheiß gebaut wird und dass man jetzt versucht, auf Krampf da irgendwas zusammenzubasteln und dann irgendwie da Menschen in Gefahr bringt.
Ja, ich finde es ja auch spannend, wie wird das am Ende gehandelt? Ich meine, muss das jedes Bundesland irgendwie einzeln abnicken, jedes Gesundheitsamt? Und was passiert dann, wenn die DFL das halt den einzelnen Vereinen überlässt? Und dann sagen nachher von den 36 Profivereinen 20, die vielleicht auch nicht so eine engagierte Fanszene haben, nee, Geld ist Geld, wenn da jetzt nur 5.000 Leute oder 10.000 Leute oder 20.000, je nach Stadiongröße, rein dürfen, dann nehmen wir die mit und haben eben Zuschauer da und ein anderer Verein, wie ja zum Beispiel auch Borussia Dortmund, die Fanszene hat das ähnlich artikuliert, oder halt wir, wo dann gesagt wird, nee, unter den Umständen wollen wir gar nicht ins Stadion und das soll lieber leer bleiben, dann verzichten wir A auf dieses Geld und B dann ja auch auf die Unterstützung, die dann halt auch mit weniger Leuten da gewesen wäre. Kann man da innerhalb der Vereine auch noch Unterschiede machen? Ist das realistisch oder muss das sowieso von der DFL vorgegeben werden? Und wenn sie es vorgibt, ja, dann müssen wir auch hingehen, so ungefähr. Sven.
Genau, es ist ja so, dass die lokalen Behörden das im Einzelfall immer entscheiden werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die DFL sich dann einmischt oder irgendwie sagt von wegen hier Standort X darf keine Zuschauer reinlassen. Deswegen gilt das jetzt für alle. Also ich glaube, damit wird man auch leben müssen, dass es individuell unterschiedliche Regelungen an allen Standorten geben wird. Was ich eine spannende Frage tatsächlich finde und die auch ja ab und zu schon mal so angeteasert wird, ist zum Beispiel, was passiert denn eigentlich mit Auswärtsfans? So, RB Leipzig hat sich das ja mit dem Vorstoß relativ einfach gemacht. Die haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Das finde ich zum Beispiel problematisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die mit solchen Vorschlägen offene Türen einrennen, weil es natürlich alles viel einfacher ist ohne Gästefans. Ich fände es allerdings falsch, jetzt diese Tür so einfach aufzumachen. Also ich glaube, man sollte sich auch da Gedanken machen, kann man auch einigen Gästefans den Stadionbesuch ermöglichen? Weil da jetzt einfach so zu sagen, nö, wir haben jetzt hier so eine spezielle Situation, verzichten wir mal auf Gästefans, wer weiß, ob sowas auch mal schnell Schule macht und ob man dann nicht irgendwie die falsche Tür aufmacht. Und wobei natürlich auch richtig ist, dass zum Beispiel Reisewege vermieden werden sollten, kann ich auch alles nachvollziehen. Trotzdem sollte man da, glaube ich, wachsam sein. Und dann ist es schon bezeichnend, dass jetzt gerade so merkwürdige Clubs wie RB Leipzig da vorpreschen und schon mal schnell solche Regelungen raushauen, weil sie wahrscheinlich auch nicht mit viel Widerstand bei sich vor Ort rechnen müssen und weil die sowieso keiner mag.
Da boykottieren die Gäste ja eh immer. Sebastian.
Was du eben gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Ich glaube auch, oder wenn es nach mir geht, müsste man auch sagen, irgendwie sollte man Gästefans ermöglichen, wie viele auch immer das dann sind. Aber genauso wie sonst ja auch Gästefans wichtiger Teil des Ganzen sind. Wahrscheinlich muss man dann auch Vorgaben machen, was die Anreise angeht. Ob man nun sagt, nur Anreise in Privat-Pkw oder whatever, kommt ja dann auch immer noch ein bisschen auf die Tour an. Aber da wird man sicherlich dann auch drüber reden müssen. Das ist halt das, was ich an der ganzen Situation so krass finde. Ne? Wenn man so Einzelentscheidungen anguckt, denkt man immer, ja, so die kannst du treffen. Aber wenn man es dann globaler betrachtet, hast du halt immer gleich einen Rattenschwanz an Kram drumherum, der dann eben auch irgendwie thematisiert werden muss. Wenn du die Leute ins Stadion lässt, was ist dann mit dem Stadionumfeld? Darf die Weinbar aufmachen? Wie viele Leute dürfen auf dem Vorplatz vor der Gegengerade stehen? Und so weiter und so fort. Das ist ja unglaublich viel, was da berücksichtigt werden muss.
Ja, das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen. Aber gerade zur Anreise der Gästefans, da wird es natürlich irgendwie schwierig, ne? Das liegt jetzt nicht im Einflussbereich eines Veranstalters, zu sagen, auf welche Art und Weise die Gäste anreisen dürfen, weil sie dürfen ja eh nur auf eine legale Art und Weise anreisen. Und man Klar. kann an die Vernunft appellieren, aber ich weiß nicht, Busreisen sind ja meiner Information nach jetzt auch wieder möglich. Ja, genau. Aber da liegt das Problem dann tatsächlich irgendwie nicht beim Fußball. Also klar, man sollte auch hinwirken auf vernünftiges Verhalten. Aber letztendlich sind das die Rahmenbedingungen, die dann wieder von anderen gemacht werden. Ne? Aber es ist sicherlich eine gute Frage. Und das ist auch eine Problematik mit Gästefans. Also sicherlich. Aber ich würde halt einfach nur davor warnen, jetzt vorschnell zu sagen, ach, wir machen uns das ganz einfach. Gästefans brauchen wir nicht. Zumal wir ja sogar Gästefans aus der eigenen Stadt oder zumindest aus der Vorstadt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres erwarten hier. Da würde dieses Argument dann zum Beispiel gar nicht mehr ziehen.
Ja, und es gibt ja auch in Hamburg wahrscheinlich Fans von fast jedem Verein. Also es gibt ja auch Osnabrück-Fans, die in Hamburg wohnen. Warum sollen die da nicht hinkommen? Also das ist ja, selbst wenn man sagt, da, keine Ahnung, sollen nur Leute aus Hamburg kommen, was ich aber auch schon schwierig finde. Es ist jetzt Mike mit dir zum Beispiel, wenn du zum Spiel willst.
Darf ich gar nicht.
Und man, also ja, wenn das so wäre, dass man sagt, es sollen nur Leute aus Hamburg kommen, wäre das ja zumindest für Hamburg, wenn man sagt aus dem Bundesland oder so, schon jedenfalls relativ schwierig umzusetzen. Und andererseits ist es ja auch so, wie die Sache, die Sven sagt, ich meine, es kann ja jeder hin und her fahren, wie er möchte. Also, keine Ahnung, die Leute fahren nach Mallorca. Gut, da benehmen sie sich offensichtlich auch nicht so, wie man sich das wünscht. Aber also man kann ja irgendwie überall hinfliegen, man kann überall hinfahren. Warum soll jetzt der Fußball sagen, okay, wir lassen hier, weiß ich nicht, x-tausend Leute rein, aber ihr müsst alle mit einem Pkw anreisen. Also mit welchem Recht kann das irgendwie ein Veranstalter sagen? Das halte ich für sehr schwierig, irgendwie auf dem allgemeinen Ticket, auf dem allgemeinen Zug, Vorsicht, Wortspiel, irgendwie irgendwie aufzusatteln und da noch irgendwie was drüber zu setzen. Das hat dann schon wieder was von Überhöhung von Fußball, finde ich.
Ja, zumal die Leute schaffen es ja offensichtlich auch ohne Fußball, sich irgendwie doof zu verhalten. Also.
Ja, ich hörte davon.
Mehrfach. Kann mir einer noch vielleicht eine technische Frage beantworten? Und zwar haben wir beim Bau von Gegengerade Süd und dann wahrscheinlich auch Nord die Umrüstbarkeit der Stehplätze zu Sitzplätzen für Europapokalspiele nicht damals mit berücksichtigt? Also ist das technisch machbar?
War es nicht so, dass es technisch machbar ist, die dann irgendwann mal umzubauen, dass sie dann irgendwann mal umrüstbar sind? Also, dass da noch ein Zwischenschritt fehlt? Also, im Volkspark ist es ja, meine ich, so, da kannst du halt einfach diese komischen Stühle reinstecken und dann hast du aus Stehplätzen Sitzplätze gemacht irgendwie. Das ist aber bei uns ja nicht so. Und ich meine, diese Vorrichtungen sind noch nicht da, aber man kann sie irgendwie installieren, wenn ich das damals richtig mitgeschnitten habe.
Anstecken kann man die Stühle im Volkspark sogar. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber was ich sagen kann, also es wäre, glaube ich, technisch machbar, bei uns Stühle zu installieren. Das ist aber finanziell ganz offensichtlich nicht darstellbar.
Auch wenn man das für ein halbes Jahr irgendwie fest installiert, auch dann nicht?
Das sind so die ersten Signale, okay, dass es tatsächlich sich nicht lohnen würde. Wird aber
Bring
auch alles
your own share.
Ja, genau. Ja. Jeder muss seinen eigenen Stuhl mitbringen.
Genau, du kommst nur mit einem Klappstuhl unter dem Arm ins Stadion.
Ja, aber das ist ja totale Scheiße, denn wollen wir den DFB-Pokal ja gar nicht gewinnen, wenn wir dann im Europapokal das eh nicht auf die... Naja, gut, okay.
Dann ist es vielleicht finanziell darstellbar.
Ja, das könnte natürlich sein.
Gibt es nicht aber auch Clubs im Ausland, die sich dann mit Sitzkissen behelfen einfach bei Europacup-Spielen? Oder ist das ein Gerücht?
Sitzkissen? Ich glaube, das war ganz am Anfang mal irgendwie als Idee, aber ich glaube, das ist nie wirklich von der UEFA dann zugelassen worden. Und das zähle ich...
Das sind ja meine UEFA.
Ich glaube tatsächlich, dass das in Corona-Zeiten auch nochmal ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn jeder sein eigenes Sitzkissen mit 1,50 Meter Abstand dann da platzieren muss.
Aber wobei, du kannst natürlich schon irgendwie Stehplatzmarkierungen auf die Stufen zeichnen. So, da darf einer stehen, da darf einer stehen.
Ja, das hat mein Sohn auch schon gesagt. Man sollte doch so ein Gitternetz da irgendwie ausbreiten. Aber da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Fantasie, ob das wirklich praktikabel ist.
Naja, warum soll das nicht praktikabel sein, irgendwas da rein zu sprayen, sozusagen, auf die Plätze? Und dann irgendwie darf man sich da also kann man da stehen. Ich meine, auf den Sitzen macht man es ja quasi eigentlich auch nicht anders. Hier ist frei, hier sitzt wer, also so wie du es auch aus Dänemark erzählt hast. Ich meine, das Gleiche kannst du ja auch mit einem Kreis und einem X auf den Stehplätzen auch machen. Und ob das dann eingehalten wird oder nicht, das ist ja auf den Sitzplätzen eigentlich das gleiche Thema. Also wer guckt dann, ob jetzt Vater und Sohn, wie du das beschrieben hast, ist ja natürlich irgendwie ein absurdes Beispiel, aber das weiß ich nicht. Sebastian und seine Bezugsgruppe sich dann nicht doch nebeneinander setzen, wenn gerade keiner guckt.
Ja, die haben da auch ein älteres Ehepaar, also jenseits der 60, auseinandergesetzt, die da eng umschlungen saßen und die durften das auch nicht weitermachen. Naja, aber gerade dieses Haltet auf den Stehplätzen Abstand hat halt in Dänemark beim Pokalfinale ja auch dazu geführt, dass das Spiel unterbrochen wurde, weil da die eine Fanszene meinte, irgendwie gedrängt zu stehen und zu supporten. Das kriegst du natürlich auf Sitzplätzen vielleicht mit Ordnerhilfe ein bisschen besser auch wieder eingebremst, als du es in Stehplatzbereichen hinkriegen würdest.
Aber ich glaube, es ist auch so ein Ding, man müsste es wahrscheinlich mal ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Also so.
Ja, ich glaube, da tut sich die DFL mit ihrem Konzept eher schwierig mit mal eben ausprobieren.
Ja, aber anders kann es nicht gehen, ne? Also man muss den Leuten schon die Chance geben zu sagen, hey, wenn ihr kommen wollt, dann müsst ihr euch jetzt leider momentan an diese Regeln halten. Und dann kann man ja gegebenenfalls auch wieder was zurückfahren, wenn es tatsächlich nicht funktioniert. Aber ich fände es falsch zu sagen, wir probieren das gar nicht erst. Wenn wir die Sitzplätze nutzen, das hatte Justus ja schon gesagt, da ist es ja genauso, da braucht es ja genauso Disziplin der Besucherin, da nicht übereinander herzufallen, wenn man mal aus Versehen ein Tor schießt. Und von daher fände ich es falsch zu sagen, also man sollte auf jeden Fall versuchen, für die Sitzplätze für die Stehplätze eine ähnliche Lösung zu bekommen.
Es würde für den FC St. Pauli sicherlich vieles deutlich vereinfachen, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, man muss halt auch auf jeden Fall gucken, wieso die Lage ist, ne? Also ich meine, im Moment ist sie ja offensichtlich in Deutschland sehr überschaubar schlecht, also sehr gut, sehr ein überschaubares Problem sozusagen. Wenn man sich die Zahlen zum Beispiel für Hamburg anguckt, ist es ja wirklich sehr, sehr niedrig und insgesamt in Deutschland ist es gut. Wenn das jetzt, wie Sven schon beschrieben hat, eventuell im November dann schlechter aussieht, was wir alle nicht hoffen, aber ja nun wirklich im Bereich des Möglichen ist, dann, ich glaube, dann müssen wir uns da gar nicht mehr drüber unterhalten. Also man kann halt natürlich nicht, wenn die Zahlen hoch sind, zu sagen, ja, alles klar, aber wir machen jetzt trotzdem 33% irgendwie hier rein und 10.000 Zuschauer, das passt schon irgendwie. Also ich glaube, das ist schon immer auch irgendwie der Lage angepasst, muss das ganze Konzept sein.
Ja, das wird definitiv so bleiben. Sebastian?
Das ist ja eine Frage, die ich mir in dem Kontext eben auch stelle. Ne? Wenn ich mir die Zahlen angucke, ich weiß gar nicht, irgendwas 80 neue Infektionen in Hamburg in der letzten Woche oder so.
Ja, wenn überhaupt, ne?
Heute gar keine.
Okay, heute gar keine. So, das sind die bekannten Fälle. Dann gibt's noch irgendeine Dunkelziffer, weil sonst wird sich ja keiner mehr anstecken, weil alle bekannten Fälle sind ja irgendwie in Quarantäne, unterstelle ich mal. Aber wie hoch ist diese Dunkelziffer und wie viele von denen hast du dann im Stadion und wie viele steckt diese Person dann überhaupt an? Und was ist dann ein akzeptables Risiko, ne? Wenn man irgendwie statistisch zu dem Schluss kommt, durchschnittliches Fußballspiel beim FC St. Pauli ausverkauft, hast du zwei Menschen, die unerkannt Corona mit ins Stadion bringen und hinterher hast du dann mit Pech 6 Menschen, die das unerkannt wieder mit nach Hause nehmen. Ist das akzeptabel oder nicht? Am Ende trägt jeder Zuschauer wahrscheinlich das Risiko selber, weil du weißt, in welchen Konstellationen du hingehst. ich finde es total schwierig, da auch irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Also so, was ist dann akzeptabel, so wie Sven es vorher gesagt hat, oder was ist dann irgendwie ein zu großes Risiko, unvernünftig? Keine Ahnung. Also jeder Supermarktbesuch ist ein Risiko, theoretisch. Wir gehen trotzdem einkaufen, also schwierig.
Der Vorteil im Supermarkt ist natürlich, dass relativ selten gesungen wird. Also das ist ähnlich wie auf den ja. wie auf den Sitzplätzen bei uns.
Hey.
das meinte ich. Aber das wird natürlich auch eine Frage sein. Ne? Also da gibt's ja auch seriöse Forschungsergebnisse, die sagen, dass das schon ein großes Problem ist, wenn Leute schreien und singen. Auch darüber wird man sich Gedanken machen müssen, oder auch das Stadionerlebnis wird in der Hinsicht nicht so sein, wie man es kennt. Alles sehr, sehr schwierig. Also sehr undankbar im Moment, solche Entscheidungen zu treffen. Da hat Sebastian schon vollkommen recht. Aber irgendwelche Entscheidungen werden getroffen werden müssen. Zum Glück müssen wir das nicht tun. Aber wir können uns mal Gedanken machen.
Schrecklich. Alles schrecklich. Also ich finde das wirklich schlimm. Ich bin da natürlich auch emotional. Ich weiß, irgendwie muss es weitergehen, aber dass man schon nicht ins Stadion gehen konnte jetzt die ganze Zeit, war schon nicht so geil. Aber wenn ich mir dann echt vorstelle, dass es irgendwie so ein Konzept gibt, wo nur ein paar rein können und nee, das fände ich echt furchtbar. Aber ich, ja.
Es fehlt die Alternative, ja.
Es fehlt die Alternative, aber
ich muss jetzt unbedingt, und es tut mir innerlich auch ein bisschen leid, aber ich muss einfach diesen wunderbaren Gag von Jano nochmal bringen, der dann, als die ersten Meldungen kamen, mit Forscher empfehlen, Fußballfans nicht zu singen und nicht zu schreien,
ja.
Der dann schrieb, ey, geil, gegen gerade, unsere Zeit wird kommen.
ja.
Ja, okay.
Fällt nur uns schwer, ich weiß, aber
ja, ich bin gespannt. Also ich will auch, genau wie ihr es gesagt habt, ich möchte nicht in der Situation stecken, das momentan entscheiden zu müssen, weil ich glaube, egal was du machst, es ist ganz viel Glaskugel dabei und dir kann das Ding halt echt unfassbar um die Ohren fliegen. Und das, was Justus sagt, du hast natürlich sowieso jederzeit die Möglichkeit, dass dir das von außen um die Ohren fliegt und du sowieso alles wieder zurückschrauben musst und bis hin zu komplett wieder null Zuschauer. Also ich glaube, das wird uns mindestens noch bis ins Frühjahr begleiten.
Oder null Fußball tatsächlich sogar, ne? Wenn man jetzt mal in die MLS guckt, in den USA, wo zwei Teams jetzt, glaube ich, aus dem Wettbewerb schon genommen hatten, weil die so viele Fälle hatten. Und ich glaube, in der Schweiz, FC Zürich, die sind auch derzeit in Quarantäne, was allerdings aufgrund des dichten Terminplans gar nicht geht. Ich will jetzt nicht zu negativ rumunken, ne? Aber ich wäre mir auch nicht so sicher, dass wir die Saison unfallfrei durchgespielt kriegen.
Ja.
Das bleibt spannend auf jeden Fall.
Also ich glaube, dass du eine andere Situation hast als jetzt beim Saisonende, weil du einfach ein bisschen mehr Zeit und Fläche vor dir hast. Also wenn jetzt, keine Ahnung, nach dem dritten Spieltag ein Team für 14 Tage in Quarantäne muss, dann musst du die 2-3 Spiele, die dann eventuell ausfallen, halt irgendwann nochmal nachholen. Ich glaube, das wird dann, selbst wenn es dann mal 2-3 Teams gleichzeitig betrifft, auf irgendeine Art und Weise möglich sein. Aber es ist halt schon alles sehr eng getaktet. Und wenn das dann ein Verein wie Bayern oder Dortmund betrifft, die auch nur Champions League und internationale Spiele haben, dann wird es halt irgendwann sehr eng. Aber Dresden hat ja gezeigt, dass das auch in weniger Zeit locker zu handeln ist.
Dresden hat ja einiges gezeigt am Saisonende. Die kleine Abstiegsparty da mit 2.000 bis 3.000 Fans vor Ort im Positiv oder mit mehr zu feiern, haben Stuttgart und Bielefeld ja ähnliche Veranstaltungen da durchgeführt. Hat euch das auch so geärgert wie mich?
Ich glaube schon, ja. Also mich definitiv.
Geärgert? Das weiß ich nicht. Also ich würde halt mal angenommen, wir hätten am 34. Spieltag den Aufstieg in die erste Liga klar gemacht. Ich hoffe, dass es bei uns anders gewesen wäre, aber die Hand dafür ins Feuer legen mag ich auch nicht.
Also was mich daran total gewundert hat, ist, also wenn man jetzt sagt, hier sind 2.000-3.000 Leute vor dem Stadion, also wie das ja irgendwie in Stuttgart, ja, Stuttgart und Bielefeld irgendwie so war, glaube ich, und dann sagt, ja, okay, jetzt zeige ich denen auch nochmal die Schale, ist ja eh egal, die stehen da jetzt eh rum, so, dann ja, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht anders entschieden, aber das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass man das als Verein noch irgendwie teilt und also dem Ganzen auch noch eine Reichweite gibt. Das ist mir ein totales Rätsel, wie man da auch irgendwie das so aufmachen kann und das ja auch irgendwie zeigt, dass das für den Verein ja irgendwie zumindest okay ist. oder zu sein scheint, während bei uns irgendwie Umarmungen mit Color rausgenommen werden, was ich auch irgendwie in Ordnung finde, aber ich würde doch, irgendwer muss doch mal merken zu sagen, ey, hier 3000 Leute von meinem, in Anführungszeichen, Stadion, dem muss ich ja jetzt nicht noch mehr Reichweite geben, als das ohnehin schon kriegen wird.
Ja, Sven.
Sehe ich auch ganz genauso. Und ich hatte auch mit einem Kollegen aus Stuttgart nochmal gesprochen, der irgendwie auch auf 180 war, weil es halt auch intern völlig anders abgesprochen war und weil sich dann auf einmal offensichtlich der Sport quasi über die Absprachen hinweggesetzt hat, eben sich den Fans da nicht zu zeigen und eben diese Bilder auch nicht zu bedienen. Aber dann halt irgendwie war der Kollege mit seiner Meinung und mit den verabredeten Abläufen dann am Ende doch ziemlich alleine. Und das war halt so diese Geschichte, das finde ich tatsächlich, da hat der Fußball einmal wieder dieses Vorurteil bestätigt. Irgendwie die Saison wurde zu Ende gespielt, das Geld konnte mitgenommen werden und hinterher war es auf einmal vorbei mit der Vorbildfunktion. So, das finde ich einfach schwer nachvollziehbar. Aber es zeigt halt einmal mehr, dass dass es die schwächste Stelle des Fußballs ist, da die sportlichen Protagonisten, zumindest bei den anderen Vereinen. Bei uns ist jetzt ja alles anders. Aber äußerst bedenklich. Also finde ich wirklich absolut, absolut unter aller Kanone. Keine Ahnung. Will ich mir jetzt auch nicht moralisch so empören, aber doch, vielleicht ein bisschen doch. Weil das einfach, mein Gott, sie haben so viel Vorschusslorbe oder so viel Vorschussvertrauen bekommen. Und am Ende ist der letzte Abpfiff und dann machen wir Halligalli. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Zum Glück haben wir uns diesem Stresstest nicht unterziehen müssen.
Ja, vielleicht hätte das bei uns auch gut funktioniert, aber naja. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht, als diese Geschichte da in Heidenheim war mit der Gruppe Spieler, Frauen, andere Mitarbeiter, Familienangehörige auf der Tribüne. Ich weiß, andere sehen das komplett anders und fanden das ähnlich schlimm wie die Vorfälle bei anderen Vereinen. Aber ich fand es einfach schon bezeichnend, dass zumindest was innerhalb des Stadions passiert, das Einzige, was der DFL komplett entgleitet, veranlasst oder ja erzeugt wird durch Spielerfrauen und Familienangehörige. Also das hat mich zumindest einigermaßen amüsiert.
Aber wo wir es gerade von Heidenheim haben, wie ist eigentlich unsere Stadionordnung? Darf man Pfannen mit ins Stadion nehmen?
Hoffentlich nicht.
Nur wenn das Antira ist.
Gut, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, was man zu den entsprechenden Themen äußern kann. Und wenn jetzt nicht noch jemand die Hand hebt, würde ich sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Sommerpause. Erholt euch, bleibt natürlich gesund. Wir haben noch gar keine Ahnung, wie wir die nächste Saison dann bestreiten werden. Wir hoffen, dass wir uns irgendwann auch wieder in den Fanräume, Konferenzsaal begeben können und so eine Sendung auch mal wieder wirklich face-to-face und nicht face-to-Skype aufnehmen können. Live-Sendung fällt logischerweise dann erstmal flach. Da schauen wir mal, ob wir das dann vielleicht zur Winterpause nachholen können. Oder halt dann auch erst zur Sommerpause 2021. Und ja, in diesem Sinne bleibt uns gewogen und wir sprechen und hören und lesen uns dann irgendwie nächste Saison wieder. Bis denn. Tschüss.
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 Eins muss ich euch natürlich auch sagen, der Verein hat eine wahnsinnige Power mit dem Zusammenhalt, mit allen Menschen, die dazugehören, egal ob Meckerecke oder Präsident, NLZ oder alle, die wirklich auch ehrenamtlich für den Verein arbeiten. Wenn wir das wieder hinbekommen, dass dieses Füreinander wirklich spürbar ist, in allererster Linie bin ich natürlich dafür verantwortlich, dass das auf dem Platz passiert, aber wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine wahnsinnige Power und dann, glaube ich, macht es allen hier richtig Spaß, wenn es in die richtige Richtung geht und dann werden wir auch erfolgreich sein.